Alte weiße Männer, der Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. Gemeinsam mit ihren Gästen beleuchten sie aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf inspirierende und unterhaltsame Weise.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast Zwei alte weiße Männer. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Der Titel unserer heutigen Folge lautet: Verspätet, überlastet, frustriert, ist die Bahn noch zu retten? Antwort auf diese Frage erhoffen wir uns von einem Mann, der sich wie kaum ein anderer mit der Deutschen Bahn auskennt. Lukas Iflender, ehrenamtlicher, stellvertretender Bundesvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn. Er ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Iflender.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, natürlich hat der Mann auch noch einen Hauptberuf. Da ist er nämlich Professor für Informationssicherheit an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden. Und zuvor war Lukas Iflender wissenschaftlicher Referent am Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung, und seine wissenschaftliche Ausbildung, die hat er hier in Würzburg an der Julius-Maximilians-Universität erhalten, wo er Informatik studierte und im Bereich adaptive Sicherheitsmechanismen promovierte. Und seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Cybersicherheit und dem Datenschutz.
Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das letzte Mal mit der Bahn pünktlich am Zielort angekommen sind?
Das ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Das war allerdings dann auch nur die Fahrt von Erfurt bis Leipzig, weil ab Leipzig ging es dann schon wieder verspätet weiter. Also zumindest Teilabschnitte klappen öfter, aber ab zwei Umstiegen plane ich eigentlich mit mindestens 10 Minuten Verspätung.
Würden Sie denn als Vertreter des Fahrgastverbandes den Menschen überhaupt noch empfehlen, die Bahn zu nutzen?
Ich nutze ja selber. Das liegt vor allem daran, dass ich die Zeit dort relativ produktiv nutzen kann. Ich kann gut im Zug arbeiten. Ich bin auch jemand, der im Zug gut schlafen kann. Und wenn ich dann doch mal zum Auto greifen muss, weil eben die Strecke gesperrt ist und ich irgendwo hin muss oder hier an eine Stelle muss, wo der Verkehr relativ schlecht ist auf der Schiene oder mit den Bussen, dann merke ich schon, dass mir da irgendwo dann 2 Stunden oder 3 Stunden meines Tages plötzlich fehlen, die ich eigentlich für andere Dinge hätte nutzen können.
Also wir sind auch beide Heavy User der Bahn und haben sogar unsere Ehepartnerinnen überzeugt, statt des Autos die Bahn zu verwenden. Und wir haben, glaube ich, auch sehr ähnliche Gründe, wie Sie sie gerade genannt haben. Aber es ist natürlich trotzdem, Sie sagen es, wenn man umsteigen muss, ist ein erhebliches Risiko dabei. Ihr Bundesvorsitzender Neuss hat kürzlich mal gesagt, planen Sie eine Stunde Verspätung ein. Kommt aber zumindest am Ende auch zu der Einschätzung, er hat es in der Corona-Zeit probiert, auf der Autobahn zu fahren stattdessen. Und es geht ja kein bisschen besser an der Stelle. Das Risiko ist mindestens genauso groß. Und das ist, glaube ich, auch die Überleitung. Die Infrastruktur auf der Straße, was den Untergrund angeht, was die Brücken angeht, ist ja nicht besser. Die Infrastruktur ist das Problem, oder?
Ein sehr starker Faktor auf jeden Fall. Also vielleicht nicht das Einzige. Gerade beim Fernverkehr sehen wir die Fahrzeuge noch als signifikantes Problem auch noch. Aber die Infrastruktur ist schon das Hauptproblem, das wir aktuell haben. Gerade relativ frisch in Bayern nach Oberstdorf fährt im Moment gerade nur jeder tote Zug, weil da das Stellwerk abgeraucht ist. Ersatz irgendwann in ein paar Monaten. Also das Thema Infrastruktur ist ein großes Problem in Deutschland, eigentlich auch bei allen Verkehrsträgern. Sie hatten ja angesprochen, dass ich jetzt in Dresden bin. Da ist uns ja vor ein paar Wochen eine Brücke weggeklappt. Also das ist wirklich ein Thema, was wir in Deutschland massiv angehen müssen. Und bei der Schiene merken wir im Moment recht stark. Denn das Problem ist, Infrastruktur vergibt relativ lange relativ viel. Das heißt, man kann da einige Jahre lang nichts tun und die ein bisschen verlottern lassen. Und es passiert erstmal nichts. Und dann bricht aber auf einen Schlag sehr viel weg. Und da sind wir jetzt gerade. Also wir erleben gerade jetzt die Schäden der Ära Medorn richtig.
Ich meine, man muss sich das immer auf der Zunge zergehen lassen, ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, 80% der Verspätungen, und das sind ja nicht wenige, sind auf die marode Infrastruktur zurückzuführen. Mehr als die Hälfte der 3500 Stellwerke sind erneuerungsbedürftig, 16.000 Weichen und 18% der Gleise müssen ersetzt werden. Das Schienennetz ist komplett überlastet und gleichzeitig sind weitere Faktoren des Mangels die Überholgleise und Weichen. Da fragt man sich doch allen Ernstes, ist diese Bahn wirklich noch zu retten, Herr Iflender?
Wir brauchen auf jeden Fall jetzt einen starken Umbruch. Ich denke, die Korridorsanierungen sind ein erster Schritt, aber eben noch nicht der gesamte Weg gegangen. Und wir bräuchten deutlich mehr Finanzmittel, als wir sie in den letzten Jahren hatten, weil in den letzten Jahren hatten wir eigentlich weniger, als wir für den Bestand gebraucht haben. Und der Bund hat gleichzeitig noch erwartet, dass Neubauprojekte zurückkommen. Das heißt, man hat quasi das gute Alte verlottern lassen, während man daneben neue Strecken gebaut hat, die natürlich, was nützt es mir denn, wenn ich schnell von beispielsweise Erfurt nach Fürth komme, wenn ich dann anschließend zwischen Fürth und Nürnberg auf der Strecke rumstehe, das hilft mir wenig, und mit diesen falschen Prioritätssetzungen hat man wirklich uns jetzt in den Zustand gebracht, wo wir wirklich über extreme Milliardenbeträge reden, und einige haben das ja schon mal als Thema aufgebracht, also so ein 100 Milliarden Sondervermögen für die Schiene könnten wir wahrscheinlich gut gebrauchen.
Mhm. Sie haben es ja schon gesagt, die Infrastruktur verzeiht noch eine ganze Zeit lang fehlende Maßnahmen. Jetzt sind wir offensichtlich an dem Punkt, dass es nicht mehr zu halten ist. Aber eins kann man, glaube ich, doch miteinander festhalten. Nicht alleine der jetzige Bahnvorstand, nicht alleine der jetzige Verkehrsminister, sondern tatsächlich Generationen davor haben uns in die Situation gebracht, wo wir heute sind. Das kann man mal so festhalten, hilft natürlich erstmal nicht viel. Die Kernfrage ist, ist es realistisch, was wir gegenwärtig als Plan der Bahn haben, dass wir tatsächlich in einem Zeitraum der nächsten 5 bis 10 Jahre eine signifikante Verbesserung kriegen?
Generalsanierung des Schienennetzes bis 2031 geplant derzeit.
Genau, vor einem halben Jahr stand da noch eine Null hinten bei dieser Zahl. Ja. Also wir gehen jetzt da auch gerade schon nach hinten. Große Thema ist natürlich, dass man da auch ein Finanzierungsfragezeichen hat. Also alles nach 2027 ist gerade nicht finanziert bei diesen Generalsanierungen. Da mal gucken, was die nächste Bundesregierung macht, weil die aktuelle wird das nicht mehr hinbekommen. So ehrlich müssen wir da auch sein. Und das andere ist, dass man bei diesen Korridorsanierungen gerade vielfach merkt, dass man sich da ein bisschen überschätzt und den Aufwand unterschätzt hat. Das sehen wir gerade bei Berlin-Hamburg, wo man zusätzlich zu einer sowieso schon um ein paar Monate jetzt verlängerten Sperrung nächstes Jahr gerade 3 Monate Vorsperrung macht dieses Jahr, damit wir quasi schon mal ein paar Vorarbeiten erledigt haben. Und da wird noch einiges dazukommen. Also man hat halt politisch erstmal entschieden, wir machen jetzt alle Strecken mal 5 Monate lang jeweils einzeln dicht und sanieren die. Und dann fängt man jetzt in der Realität an, mal zu prüfen, was man eigentlich bauen müsste. Nach unserer Sicht hätte man es andersrum machen müssen, aber immerhin hat jetzt mal unter Volker Wissing überhaupt mal ein gewisser Schwung eingesetzt, dass man überhaupt was tut. Und ja, es ist auch nicht nur Scheuer, Dobrindt und Ramsauer, sondern es ist weiter vorne auch Tiefensee und Co. gewesen, also eigentlich alle außer Bodewig. Bodewig ist damals ja geschasst worden, weil er sich gegen Medorn gestellt hat. Da hat Medorns Kumpel Schröder den Verkehrsminister mal schnell ausgetauscht. Und ansonsten, eigentlich ist das eine Kollektivverantwortung. Und ich würde auch nicht mal nur auf SPD und die Schwarzen gehen, sondern auch da die Grünen sind damit in der Verantwortung. Die haben nämlich in der Ära Schröder die größte Einsparung jemals bei den Schieneninfrastrukturprojekten mit durchgewunken. Da haben wir über Jahre gar nichts gebaut. Also es ist wirklich kollektive Verantwortung quasi aller demokratischen Parteien.
Was ich ja sehr ernüchternd finde, ist, man verspricht uns Verbesserungen. Übrigens haben das alle Bahnchefs zu allen Zeiten getan. Das muss man ja auch mal sagen. Allein mir fehlt der Glaube. Die Bahn will 16 Milliarden investieren. Die Generalsanierung braucht 45 Milliarden, konservativ geschätzt. Wir wissen alle, man muss jetzt nicht den Stuttgarter Bahnhof zitieren, um zu zeigen, wie Kosten davon galoppieren. Und die langfristige Finanzierungssicherheit fehlt. Wo soll denn die Knete herkommen? Bei gleichzeitig stehender Null bei der Verschuldung. Woher nehmen Sie Ihren Optimismus, wenn Sie ihn denn überhaupt noch haben?
Also man findet ja durchaus immer mal noch irgendwo ein Schlupfloch. Wir werden ja auch die CO2-Preise werden ja erhöht werden. Da wird Geld reinkommen. Bei der letzten Lkw-Mauterhöhung hat man auch leider einfach die Hälfte vom Geld nicht in den Verkehrssektor gepackt, sondern man hat sich entschieden, den zum Haushaltslöcherstopfen zu verwenden. Also auch da wäre ich durchaus der Meinung, dass das komplett in den Verkehrssektor gehören würde. Aber wir werden da im Moment gegen einige andere Prioritäten angehen, und man muss sich halt mal diskutieren, ob man sich bestimmte Luxusvarianten bei allen Steuerthemen leisten kann. Und gerade was das Thema Verwaltung und Overhead angeht, und da schaue ich auch in die Deutsche Bahn AG hinein, weil da ist extrem viel Overhead, also mit den Millionen und Milliarden, da geht viel zu viel für Strukturen, die doppelt und dreifach vorhanden sind, drauf bei der Bahn. Und deswegen stehen wir als Fahrgastverband pro Bahn auch hinter dem Konzept einer Trennung von Netz und Betrieb. Nicht unbedingt, weil wir der Meinung sind, dass Infrastruktur und Verkehr nicht miteinander funktionieren kann, sondern dass einfach die Managementstrukturen im DB-Konzern einmal komplett aufgebrochen werden müssen und da massiv entschlackt werden muss. Weil man muss auch ganz ehrlich sagen, ja, Richard Lutz erzählt uns jetzt viel, was Verbesserung ist, aber Lutz war jahrelang Finanzvorstand dieses Konzerns, hat jegliche Transaktion mitgetragen und hat jetzt so getan, als wäre er überrascht, in welchem Zustand das Schienennetz ist. Also da, entweder hat man ihm verboten, dass er es mitbekommen hat vorher, dann müsste das politische Verantwortung haben, oder er hat wirklich so gepennt, dann wäre er für diesen Posten nicht geeignet. Aber entweder ist es für ihn oder für die Politik ein Armutszeugnis.
Ja, jetzt ist ja so eine Funktion in einem halbstaatlichen Betrieb auch nicht ganz einfach, weil man da ja durchaus auch andere Sachzwänge hat, die einem von anderer Seite vorgegeben werden. Aber ja, das zieht sich ja tatsächlich durch. Wir hatten es eben schon mal, dass die Sicht des Vorstandes oder das, was man uns vermittelt, zumindest mit der Realität nur schwer kompatibel ist, beziehungsweise das, was dann geliefert wird, nicht dem entspricht, was angekündigt war. Wenn wir mal kurz auf die andere Seite schauen, wir kommen nochmal auf das Thema Organisation der Bahn, aber wenn wir nochmal auf die Frage schauen, Infrastruktur, die Finanzierungsseite, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, man muss sich in der Politik darüber klar sein, was ist denn unser Verkehrskonzept für die Zukunft und wie wollen wir die Mittel, die wir in diesem Bereich freimachen können, wie können wir die so einsetzen, dass wir die Klimathemen, die sozialen Themen, die Wettbewerbsfähigkeit, all diese Punkte zusammenbringen. Das ist sicherlich die Herangehensweise bei der Finanzierung, aber wenn Sie sind ja näher dran. Was der Bahnvorstand kalkuliert an notwendigen Investitionen, wenn das gemacht würde, angenommen mal, es gäbe genügend Geld, ist denn das, was wir dann hinterher haben würden, auch das, was wir wirklich haben wollen, was wir brauchen, ist es dann eine moderne Bahn, die noch nicht in Deutschland Takt hat, das ist 2070, aber zumindest die großen Ziele erreicht?
Ich bin jetzt mal so hart, nach den Generalsanierungen sind wir von veraltet und überlastet zumindest nur noch bei überlastet angekommen. Okay. Also wir haben viele Strecken, die einfach am Limit sind, die voll sind und wo die Neubaustrecken oder andere Entlastungsprojekte definitiv weit in die 30er, wenn es nicht sogar in die 40er geht, brauchen werden. Aber wenn wir schon mal so grob den Fahrplan fahren könnten, den wir mal geplant haben, dann wäre das schon ein großer Fortschritt. Aber das eben, da müssten die Generalsanierungen alle durch sein. Und wir müssen auch so ehrlich sein, dass dann haben wir ein Kernnetz, das funktioniert. Dann haben wir noch kein Regionalnetz, das saniert ist. Und wenn ich mir angucke, Vergleich Werdenfels, da hatten wir den Bahnunfall da kurz vor Garmisch vor einiger Zeit. Das zeigt uns ja, dass die regionalen Netze genauso das Problem sind. Und da wird man dann auch nochmal massiv reingehen müssen und sanieren und investieren müssen. Also das Tal der Tränen ist, glaube ich, noch nicht ganz durchschritten, wenn wir die Korridorsanierungen hinter uns haben.
Mhm. Korridorsanierungen sind diese, wie zum Beispiel die Riedbahn.
Genau.
Also wo man einfach anders an die Sanierung rangeht, indem man für einen definierten kürzeren Zeitraum alles macht, von Gleisen über Bahnhöfe, Stellwerke und was alles dazugehört, richtig?
Genau, vereinfacht gesagt, wir reißen die Strecke halb ab und bauen sie wieder komplett neu auf.
Das heißt aber auch, was Sie sagen, die Belastung des sanierten Netzwerkes bleibt gleich. Es gibt noch da keine Luft für zum Beispiel separate also ICE-Trassen, wie es Japan beispielsweise hat, sondern wir haben nach wie vor das Drängeln von ICE, Nahverkehr, Regio und Güterverkehr auf einer Strecke.
Genau, also in der aktuellen Finanzierungssituation, die Unterlagen von der DB liegen uns vertraulich vor, also kann ich nicht zeigen, aber zitieren. Da steht drin, wir fangen jetzt 0 neue Ausbauprojekte in den nächsten Jahren an, weil wir für die keine Finanzierung haben. Mhm. Und das heißt, also wir werden ein paar kleine Verbesserungen bekommen, also auf der Riedbahn sind ein paar neue Überleitstellen da, man hat ein paar Blockabstände, also den Abstand zwischen zwei Signalen ein bisschen verkürzt. Das bringt uns vielleicht irgendwo einen Zug in der Stunde mehr. Also das ist nichts, was die Welt rausreißt, aber was ein bisschen mehr Stabilität im Störfall bringt und vielleicht einen Zug eben mehr. Das wird bei ein paar anderen Strecken ähnlich sein, auch Hannover-Hamburg, da gibt es irgendwo mal ein zusätzliches Bahnhofsgleis, was elektrifiziert wird. Solche Spielereien. Ich bin mal sehr gespannt, was bei Würzburg-Nürnberg kommen soll, weil die ist ja eigentlich frisch gemacht, was die Stellwerke angeht. Aber das wird uns nicht irgendwie doppelte Kapazitäten oder 3 Stunden schnellere Züge bringen, sondern das ist jetzt erstmal, damit wir die Basis, die wir jetzt haben, vernünftig hinbekommen. Also wir haben dann von einem Schönwetterfahrplan, den wir nicht hinbekommen, kommen wir dann zumindest zu einem Schönwetterfahrplan, den wir hinbekommen.
Wir müssen ja auch nicht alles neu erfinden. Also es gibt ja auch durchaus gute Beispiele in anderen Ländern, wie es laufen kann. Also ich denke mal an die Schweiz, die 4-mal so viel Geld pro Kopf in die Bahn steckt, als wir das tun. Die haben ja coole Bahnhöfe, die Reisefreundlichkeit auch bei den Leuten sehr viel stärker bedient. Und vor allen Dingen, sie haben eine langfristige Finanzierungssicherheit. In Österreich übrigens auch. Mhm. Wenn ich Sie jetzt so höre, dann kriege ich ja den Eindruck, da kommen wir ja nie hin. Wir krebsen ja noch ganz unten am Fundament rum.
Das liegt wirklich daran, dass bei uns viele, vor allem Haushaltspolitiker, also auch das moderne Schienengesetz, was gerade in Arbeit ist, hängt ja gerade beim BMF, wie ich mitbekommen habe, also bei Herrn Lindner, die haben einfach Angst, da auf irgendwelche Vorlösungen oder auf irgendwelche anderen Langfristkonzepte zu wechseln und wollen das einfach nicht, weil man es schon immer so gemacht hat. Das hat ja seit 49 gefühlt funktioniert, ist deren Meinung. Und das ist das Problem an der Sache. Wir kriegen das da im Moment nicht hin. Ich bin mal gespannt. Also die CDU-CSU-Fraktion hat ja letztens mal gefordert, dass man alle Vorschläge der Beschleunigungskommission Schiene endlich mal umsetzen sollte. Ich bin mal gespannt, falls Herr Merz nächstes Jahr dran ist, ob er anschließend den Schienenfonds mit der Langfristfinanzierung umsetzt, weil das würde wirklich viel bringen. Die Schweizer gehen ja auch so weit, das Parlament macht eine klare Ansage, bis wann welche Strecken gebaut werden müssen, und dann ist die Regierung dort verpflichtet, dass sie das umsetzt. Die hat gar keine Wahl. Und in Österreich geht man tatsächlich auf eine Kreditfinanzierung, wo ich jetzt als jemand, der Generation Y angehört, auch durchaus sage, wenn meine Generation von etwas profitiert, bin ich auch bereit, zum gewissen Maß dafür mitzubezahlen nachher.
Auch das Klima profitiert ja davon, also.
Genau.
Ja. Aber das heißt, wir können nochmal festhalten, also Sanierung braucht erstmal mehr Geld. Aber wenn saniert ist, ist das Problem noch nicht beseitigt. Bleibt die Frage oder drängt sich die Frage auf, was sind denn dann an Möglichkeiten, damit die Struktur verbessert wird, dass natürlich, wir kommen nochmal auf Organisation, hatten wir schon gesagt, aber dass tatsächlich weniger Störungen auftreten? Gibt es da Ansatzpunkte, die mehr im Kleinen sind? Was Verspätungen angeht, hat kürzlich mal der Herr Petersen aus dem Bahnvorstand hat gesagt, also wir wollen die Reinigungszeiten verringern, indem das Reinigungspersonal früher zusteigt und schon sozusagen auf dem Weg zum Bahnhof etwas machen kann. Wir können im Personalbereich was tun, dass wir mehr Notfall-Lokführer und Personal sozusagen an den großen Bahnhöfen vorhalten. Wir können vielleicht ein bisschen schneller fahren oder fahren lassen. Und können dann unter Umständen haben das als Puffer, wenn wir mal Störungen haben. Ist das am Ende das Einzige, was wir neben der Sanierung auf ja, mittlere Sicht erwarten können?
Zumindest für die nächsten 5 bis 10 Jahre sollte man wirklich versuchen, diese kleinen Sachen auszunutzen. Da, wo sie gehen, auch mal irgendwo mal ein Signal versetzen, dass ich vielleicht einen zweiten Zug ins Gleis reinbekomme, damit der schon mal nachrücken kann, wenn der andere noch dasteht zum Beispiel. Oder eben schon angesprochen, Wendezeiten verkürzen, indem ich das Reinigungspersonal früher drauf schicke. Das sind so wirklich die Kleinigkeiten. Und es gibt auch, die ist schon etwas älter, eine Studie mal von der TU München. Die haben mal durchgerechnet, dass man auf großen Teilen des deutschen Schienennetzes im Schnitt 10% schneller fahren könnte, wenn man, sagen wir mal, einfach mal nochmal konsequent durchrechnet und an den einen oder anderen Stellen das europäische Zugsicherungssystem ausrollt, weil schneller als 160 darf ich nur mit dem fahren. Und dann könnte man dann natürlich nochmal vor allem Pünktlichkeit rausholen. Also wir finden es sehr gut, dass die Deutsche Bahn beispielsweise den ICE 4 jetzt auf 265 km/h aufgerüstet hat von 250 km/h, den Fahrplan aber weiterhin nur mit 250 km/h plant, damit wir die 15 Stundenkilometer einfach als Reserve haben.
Ich würde nochmal einen Punkt gerne aufgreifen. Wir sind da drüber gegangen. Die Trennung von Netz und Betrieb hatten Sie als einen notwendigen Schritt bezeichnet. Welchen Nutzen haben wir davon?
Der Nutzen ist simpel und einfach, dass das Netz aktuell immer noch sehr stark durch den Konzern gesteuert wird und natürlich auch Konzerninteressen bedienen muss. Die sind zwar jetzt auf dem Papier gemeinwohlorientiert, aber effektiv gehören sie zu 100% der DB AG. Die DB AG ist nicht gemeinwohlorientiert. Das heißt, am Schluss entscheidet Berthold Huber als Infrastrukturvorstand der DB AG, was Gemeinwohlorientierung ist. Mhm. Und der hat natürlich auch gewisse andere Interessen, weil bei so einer Infrastruktur kann ich mir ja überlegen, ich habe jetzt das Budget nur für eine Abstellanlage, die ich im Bereich Berlin baue. Nehme ich die jetzt von meinem eigenen Unternehmen, also da, wo DB Fernverkehr abstellen möchte, oder baue ich die, wo Flixtrain zur Abstellung braucht?
Ja, ja.
Und ist uns natürlich eine problematische Gemengelage. Okay. Und auch einfach das Thema Doppelstrukturen. Also es ist einfach für uns unverständlich, warum es mit Philipp Nagel einen Vorstandsvorsitzenden der InfraGo gibt und warum es mit Berthold Huber einen separaten Infrastrukturchef in der DB AG gibt. Einer dieser beiden Posten ist aus unserer Sicht nicht notwendig.
Ja, es ist aber andererseits ja auch ein Hammer, dass es eine Überbesetzung in der Verwaltung gibt mit sehr vielen Doppelbesetzungen und auf der anderen Seite auch Personalmangel, der zu Streckensperrungen und Verzögerungen führt. Das muss man einem Menschen doch erstmal klar machen. Wer soll das denn noch verstehen? Die Frage ist nur, würde der Betrieb davon getrennt, würde das wirklich erstmal besser werden? Die Menschen sind ja da.
Wenn wir mal nach Großbritannien gucken, was ja immer gerne eigentlich als Worst-Case-Szenario beschrieben wird, was das Thema Trennung von Netz und Betrieb und Privatisierung angeht, dann sehen wir da, dass es relativ gut funktioniert hat, weil die getrennte Struktur relativ viel Ballast erstmal abgeworfen hat. Da hat man jetzt tatsächlich rückverstaatlicht, aber man hat erstmal quasi diese Teilung gebraucht, um die Strukturen zu bereinigen, damit man anschließend wieder effizient arbeiten kann. Und ja, da werden ein paar Leute wohl mal abgebaut werden müssen an bestimmten Stellen, so traurig wie es ist. Oder also wenn die bereit sind, sich minimal weiter zu qualifizieren, findet man in dieser Deutschen Bahn AG und auch in der InfraGo problemlos für die genug Verwendungen. Also das ist nicht das Problem aus meiner Sicht. Wir brauchen die Leute, die müssen nicht unbedingt draußen als Lokführer arbeiten, aber es gibt auch genug Stellen, die nicht im Schichtdienst sind und trotzdem essentiell sind. Fahrplanplaner würde ich als Beispiel mal nennen. Wir haben heute den Zustand, dass wir Baufahrpläne teilweise weniger als 24 Stunden vor einer Baustelle bekommen. Das heißt, die Fahrgäste bekommen die noch viel später, weil die Verkehrsunternehmen die erst mal einarbeiten müssen und gucken müssen, ob sie überhaupt Lokführer und Züge für diesen Baufahrplan haben.
Jetzt hat gerade der Vorstand seinen Führungskräften eine öffentliche Rüge erteilt. Der Vorstand gibt dem mittleren Management neue Verhaltensmaßgaben vor, radikaler Kurswechsel, klare Fokussierung, strikte Umsetzungsdisziplin sind die Schlagworte. Es sollen nur Ergebnisse zählen, keine Pläne. Ist eigentlich doch für ein Unternehmen selbstverständlich, oder?
Eigentlich schon. Wenn wir allerdings sehen, nach welcher Metriken die Ergebnisse gemessen werden, dann ist das genau das Problem, weil häufig geben sich die Führungskräfte selbst kreativ gewählte Ziele. Ich meine, Herr Pofalla hat auch zum Schluss nochmal einen Bonus für 200% Zielerreichung beim Infrastrukturzustand bekommen. Wenn wir nach draußen gucken, ist das halt nicht mit der Realität kompatibel. Das heißt, sogar Herr Lutz gibt es ja offen zu, man hat sich die Boni-Anreize so gesetzt, dass man sie einfach erreichen kann. Und auch da wird Zielerreichung alleine nichts bringen. Und vor allem ein großes Problem bei der Bahn sind eben Manager, die schauen genau auf die Ziele, nach denen sie bezahlt werden. Die schauen nicht nach links oder nach rechts. Und wenn es dem Kollegen eine Abteilung weiter das nächste Jahr versaut, was die gerade machen, aber ihnen ihre Zielerreichung für dieses Jahr bringt, ist denen vollkommen egal, weil im mittleren Management sitzen genug Leute, die waren gerade 3 Jahre bei VW, sind jetzt gerade 3 Jahre bei der Deutschen Bahn und planen schon ihre nächste Beförderung Richtung Telekom oder beliebiges anderes deutsches DAX-Unternehmen hier einsetzen. Und genau diese Art von Leuten ist das Problem. Deswegen sind wir auch sehr stark für eine massive Beschneidung der Boni und der Managementgehälter, damit da mehr Überzeugungstäter und weniger PowerPoint-Schubser im Einsatz sind.
Also wir haben beide für Unternehmen gearbeitet. Das ist die Aufgabe der obersten Ebene, das zu regeln und die Vorgaben richtig zu setzen und dann auch als Vorbild zu wirken, dass tatsächlich die Führungskräfte, Ebene darunter und die Ebenen, dann die Ziele umsetzen, die wirklich konkrete Ziele haben, die mit den Zielergebnissen für den Vorstand kompatibel sind, weil von denen wird es ja am Ende verlangt und die müssen das umsetzen. Aber das funktioniert offensichtlich nicht in der Bahn.
Das Eisenbahnsystem ist einfach wahnsinnig komplex, deswegen kann man ab einer gewissen Ebene die Leute über einen mir fällt kein besserer Begriff ein, sehr effektiv verarschen. Also den zählt man gerade im Bereich Digitalisierung. Fragen Sie mal den Herrn Lutz, was der Unterschied zwischen ECS Level 2 und 3 ist. Der wird bestenfalls mit der Schulter zucken, vermute ich mal. Und dann steht halt im Dokument irgendwas mit, man hat so und so viele Kilometer mit System ausgestattet. Ob am Schluss dann das überhaupt eine durchgängige Befahrbarkeit des Systems bedeutet oder ob man einfach zwischendurch ein paar Streckenkilometer ausgestattet hat, das versteht ja da oben auf der Vorstandsebene keiner mehr. Mhm. Auch ein Grund, warum wir eigentlich auf die Trennung gehen würden, weil dann zumindest diejenigen sich dann nur mit Infrastruktur beschäftigen. Wenn man sich anguckt, Herr Lutz hat nebenher noch das Hobby DB Schenker bis vor kurzem gehabt. Das ist ja fast schon der größte Umsatzbringer des DB-Konzerns gewesen. Also ich könnte mich ganz ehrlich nicht auf so viele Themen konzentrieren und die auch nur halbwegs durchdringen, wie in diesem Konzern vorhanden sind. Und es ist einfach so komplex, wir merken auch, die Politiker sind nicht in der Lage zu verstehen, was die jeweiligen Teile des Konzerns machen. Und deswegen teilweise auch wirklich vereinfachen, verkleinern, weil dann kann man es auch regulieren und verstehen.
Würden Sie sagen, die Privatisierung der Bahn hat zur aktuellen Misere erheblich beigetragen?
Jein, also vor allem die Gewinnaufgaben unter Medorn haben das und das Ziel ursprünglich mal Richtung Aktiengesellschaft auf, die wirklich an der Börse gehandelt ist, das waren die Probleme, weil man hat damit wirklich auch innerhalb des Verkehrsbereichs, also zwischen Regio, Fernverkehr und Cargo, künstliche Mauern eingezogen. Die Leute reden nicht mehr miteinander, sie dürfen auch nicht kooperieren in bestimmten Punkten. Während als Beispiel die ÖBB, übrigens auch eine Aktiengesellschaft, die ÖBB haben das Ganze so gelöst, dass die weiterhin eine gemeinsame Traktion haben. Das heißt, die Lokomotive, die fährt heute vielleicht einen Railjet durch die Gegend und morgen fährt die dann einen Güterzug durch die Gegend und der Lokführer kann auch beides fahren. Da hat man quasi wirklich das integriert hinbekommen. Und also da ist einiges kaputt gegangen, also auch die Art und Weise, wie die Leute im Konzern miteinander umgehen, man ist sich zwischen Cargo und Fernverkehr teilweise wirklich ein bisschen Feind und unser Gefühl ist, dass zwei Privatbahnen meistens besser miteinander kooperieren als zwei DB-Gesellschaften. Mhm. Aber gleichzeitig verkauft uns die DB halt immer, wie toll angeblich der integrierte Konzern ist, aber bei der DB funktioniert er nicht. Bei den Österreichern und bei den Schweizern sehen wir es, wie es funktioniert, aber die haben eben auch nicht, also die haben eine komplett andere Managementkultur, das sind in erster Linie Eisenbahner und in zweiter Linie Manager, also es sind Leute, die für ihr Produkt brennen, die ihr Produkt selber nutzen. Ein Kurt Bauer, Personenverkehrschef der ÖBB, der wird immer mit dem Zug kommen, egal wo der hingeschickt wird. Okay, Portugal und Amerika vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber das sind Leute, die leben ihr Produkt, die brennen für ihr Produkt und muss man auch ganz ehrlich sagen, die sind in einer etwas niedrigeren Gehaltsklasse alle aufgehangen.
Was mir aufgefallen ist, davon profitiert die Bahn meiner Ansicht nach, dass die Leidensfähigkeit sowohl des Personals als auch der Kunden enorm zugenommen hat. Kleines Beispiel von vergangener Woche. In meinem Wagen war die Heizung ausgefallen und es gab kein großes Gemotze, sondern es wurden die dicken Mäntel runtergeholt von der Gepäckablage. Es wurden Mützen aufgesetzt, es wurde sich eingemummelt und der Zugführer konnte dann verkünden zum Frohlocken aller: Liebe Fahrgäste, wir werden heute zum ersten Mal seit langer Zeit wieder pünktlich unseren Zielort Berlin erreichen. Alle haben geklatscht, alles hat gejohlt, die Stimmung war gut.
Ja, also die Fahrgäste sind einfach sehr resilient geworden in der Hinsicht. Man erträgt es irgendwie. Auf der Straße ist auch nicht besser, wie Sie hatten ja meinen Bundesvorsitzenden gerade schon mal zitiert gehabt. Man hat inzwischen auch so eine gewisse Ironie entwickelt und ja, das ist leider der Zustand. Ich meine, man kann ja mal versuchen, innerdeutsch am Freitagnachmittag zu fliegen. Allein die Gepäckkontrolle-Schlange in Frankfurt, da bin ich auch schon halb in Berlin gefühlt angekommen. Also das ist wirklich die Schwierigkeit und das Personal steckt auch sehr viel weg. Aber wir merken langsam auch bei dem Personal, dass die inzwischen so mit blauen Flecken übersät sind, dass es dann doch häufig dazu langt, die Zündschnur dann doch mal zum Explodieren zu bringen. Aber die Deutsche Bahn müsste eigentlich ihrem Personal jeden Tag die Füße küssen, was die aus diesem Netz und diesen Fahrzeugen für einen verdammt guten Betrieb im Vergleich noch rausholen.
Ja. Was könnte man tun, um genau an der Stelle noch zu unterstützen, wenn man weiß, bis die Netze saniert sind, braucht es noch einige Jahre. Bis dann eine spürbare Entlastung kommt, braucht es noch länger. Es gibt keine großen Alternativen, wenn man auf den Fernstrecken unterwegs ist und dann vielleicht auch noch die Idee hat zu arbeiten. Aber trotzdem, es ist ja, da baut sich ja ein Frust auf und irgendwann kocht das ja über. Dann ist die Ironie weg und die Mitarbeiter sagen, ihr könnt mich mal. Was müsste man tun, um hier zumindest gegenzulenken? Und es reicht ja nicht aus, dass ab und zu mal auch ein Witz gemacht wird vom Zugführer. Aber wo könnten wirklich die Ansatzpunkte sein, dass man es, ja, die Resilienz, die Bereitschaft unterstützen kann?
Ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Also einerseits braucht es, glaube ich, von den Führungsebenen auch mal ein bisschen mehr Motivation in Richtung Personal, auch Toleranz, wenn man mal ein bisschen abweicht. Also wenn man dann doch mal hört, dass irgendwer für einen blöden Spruch eine Abmahnung kassiert hat, wo ich mir dann denke, seid doch dankbar, dass der überhaupt noch da ist. Solange es jetzt nicht irgendwie rassistisch oder sexistisch ist, ist mir das relativ wurscht, was der gerade gesagt hat. Solange es mal ein bisschen ehrlich und transparent ist, also auch letztens hatte ich eine Durchsage mit, sehr verehrten Damen und Herren, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht die Qualität, die ich Ihnen anbieten möchte. Wir tun was als Personal, was wir können. Und der hat dann aber auch mehrere, ich nenne es mal frech, Beileidsbekundungen beim Aussteigen bekommen oder auch mal, danke, dass ihr es so ehrlich sagt. Ja. Und das ist aber auch was man als Fahrgast durchaus mal sagen kann, wenn wirklich irgendwie so totale Katastrophe ist, aber das Zugpersonal gibt sich Mühe mit den Informationen. Einfach mal Danke sagen und auch wenn mal irgendwie kreative Lösungen gefunden werden, ich will jetzt keine Zugnummer und Uhrzeit sagen, weil sonst kriegen die auch wieder eine Abmahnung, aber letztens gab es eine Durchsage, ja, unser Bordrestaurant ist eigentlich nicht mehr besetzt, aber eine Crew, die gerade Pause hat, ist jetzt gerade da und schenkt Bier aus. Also eigentlich haben die gerade gegen ihre Arbeitszeitregularien verstoßen, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich kann garantieren, dass die auf jede halbe, die ausgeschenkt haben, 2 Euro Trinkgeld bekommen haben.
Genau.
Und also diese Mitarbeiter einfach mehr zu belohnen, wir versuchen das ja im Sektor, wir haben den Eisenbahner mit Herz, den wir als ProBahn und Allianz pro Schiene als jährlichen Preis auszeichnen, jetzt auch noch mein LieblingsbusfahrerInnen, also das gleiche für die Busse. Und gemeinsam mit die Güterbahnen planen wir im Moment auch besonders engagierte Fahrdienstleiter auszuzeichnen. Aber eigentlich müsste sowas von der DB kommen. Und es ist eine Frage, warum machen das die Wettbewerbsverbände und die Fahrgäste?
Ich würde gerne noch eine Frage loswerden. Deutschlandticket. Ich weiß, Sie sind ein Fan davon. Aber mal ganz provokativ, wären die 3 Milliarden, die öffentliche Hand beisteuert, nicht gerade bei den Investitionen in die Infrastruktur besser aufgehoben?
Ehrliche Antwort, ja. Aber, und das ist das Problem, vor dem Deutschlandticket haben wir auch keine 3 Milliarden in die Infrastruktur investiert. Wenn das Deutschlandticket nicht gekommen wäre, hätten wir da gerade 3 Milliarden irgendwo anders im Haushalt stehen, aber die wären garantiert nicht in der Infrastruktur. Und deswegen sage ich, Deutschlandticket ist gut so, weil es erhöht den Druck, weil das bringt uns mehr Fahrgäste, das macht die Züge voll und das sind dann im Zweifel mehr Leute, die den Politikern A, ein Briefchen oder eine E-Mail schreiben und B, die den Politikern Angst machen, dass sie ihnen bei der nächsten Wahl beide Mittelfinger senkrecht nach oben recken.
Ja, lieber Helfländer, vielleicht sagen Sie uns abschließend noch, was Ihnen ganz persönlich Hoffnung macht, dass die Bahn doch noch irgendwann auf die Schiene kommt. Machen Sie uns Mut als Bahnfahrer.
Meine Erfahrung ist, ich habe ganz häufig und auch meine Vorgänger bei ProBahn, wir haben uns an vielen Dingen wirklich die Zähne ausgebissen, über Jahre hinweg geredet. Beispiel, dass die Bank hat 50 auch für Sparpreise gilt. Das hat uns die DB 10 Jahre lang erzählt, den Scheiß braucht's nicht.
Ja.
Und plötzlich, zack, war's da. Und das gleiche beim Deutschlandtakt. Wir haben 10 Jahre lang Initiative Deutschlandtakt gemacht. Nichts ist passiert und plötzlich steht Andi Scheuer vorne mit schneller, öfter, überall und nimmt das als Hauptwerbeslogan für das Ganze. Und jetzt sind wir dabei, dass wir über eine Etappierung reden. Die fängt dann halt logischerweise erst 2030 an, wenn wir die Korridorsanierungen so halbwegs im Griff haben. Aber auch da geht's vorwärts und das ist wirklich meine Sens aus den letzten Jahren. Man beißt wirklich sehr lange auf bestimmten Themen rum und dann ist man häufig positiv überrascht, dass es auf einen Schlag gegangen ist. Und wenn man will, geht extrem viel und ich hoffe, dass in der aktuellen Regierung noch ein kleiner Restwillen für das moderne Schienengesetz vorhanden ist und ich hoffe, dass die nächste Regierung sehr viel Wille für Reformen und Strukturänderungen hat, weil nur mit ein bisschen mehr Geld wird es nicht gehen, wir müssen eigentlich den ganzen Sektor umkrempeln. Aber wir als ProBahn, wir haben Bock und wir haben Energie und wir werden da weiterhin nerven.
Sehr gut, dann werden wir, Thomas, mit Sicherheit auch weiter Bock haben. Ich habe meine Bahncard 50 erst letzte Woche wieder verlängert und das Prinzip Hoffnung gilt auch hier und die stirbt bekanntlich zuletzt.
Ich steige dafür nächstes Jahr von Bahncard 50 auf die Seniorenbahncard 50. Also insofern, jeder hat so seine Etappe vor sich. Ich will noch mal ganz kurz zum Ende zusammenfassen, auch die wesentlichen Punkte. Also zum einen, wir brauchen erstmal eine konsequente Verkehrspolitik, weil nur die sorgt auch wirklich dafür, dass wir die notwendigen Mittel bekommen, die wir für die Sanierung und für die Zukunft brauchen. Nach der Sanierung, die ansteht bis 2031, werden wir weiterhin mit überlasteten Systemen zu tun haben. Wir werden aber tatsächlich dann in diesen überlasteten Systemen nur die kleinen Stellschrauben nutzen können. Aber die müssen wir auch nutzen. Die Trennung von Netz und Betrieb ist essentiell für eine zukunftsfähige Struktur. Ganz essentiell, noch wichtiger ist die Führung in der Bahn, die Führungskultur, die Führungsstruktur und damit ja, die Führungsebenen insgesamt mitzunehmen, weil die engagierten Mitarbeiter vor Ort, wo die Kunden tatsächlich ihnen begegnen, das reicht nicht aus. Wir brauchen schlanke Verwaltungen und wir brauchen ein klares Führungsverständnis. Und am Ende können wir nur dankbar sein, dass wir so tolle Mitarbeiter bei der Bahn haben und so treue Kunden, die Bahn auch weiterhin nutzen wollen. Auch vielleicht deshalb, weil die Alternativen auch nicht viel besser sind. Aber es bleibt eine Riesenbaustelle. Und ganz herzlichen Dank für Ihren Optimismus, den Sie auch mitbringen, und für Ihr Engagement, Sie mit Ihren Kollegen in ProBahn.
Ja, danke auch für dieses Gespräch, für Ihre klare, offene, unzweideutige Stellungnahme. Ich hoffe, es hilft und wir alle wünschen uns eine bessere Bahn, einfach um mehr Komfort beim Reisen zu haben, vor allen Dingen aber auch im Hinblick auf den Klimawandel wäre es doch so gut, wenn sehr viel mehr Menschen noch umsteigen würden. Hoffen wir, dass die Bahn Voraussetzungen schafft, dass das auch der Fall sein wird. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gesprächspartner waren.
Sehr gern.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 18. Folge von Zwei alte weiße Männer. Ich hoffe, dass wir Sie mit unserer Diskussion wieder gut informiert und zum Nachdenken angeregt haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Zusammenleben nur dann gelingen kann, wenn es von Respekt, Empathie und Gerechtigkeit geprägt ist, unabhängig von Herkunft und individuellen Merkmalen.
Ja, und Zwei alte weiße Männer kommt wieder in 2 Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.